Okay, schön, dass Sie alle da sind und das Interesse so groß ist. Wir geben jetzt erstmal einen kurzen Input, wie das Projekt geplant worden ist und was so die einzelnen Schritte waren, bevor wir das nachher testen. Also ganz kurz zur Gliederung jetzt von dem kleinen Input. Einmal, wie kamen wir auf die Idee, überhaupt den Erklärfilm zu machen? Dann die Verortung des Projektes, also wer steckt hinter dem Projekt? Das wurde ja gerade eben schon ein bisschen angedeutet, dass das Schreibzentrum dahinter steht. Was unsere Ziele sind, was die Vorgehensweisen waren. Also die Idee kam eigentlich so, dass wenn irgendwie ein Problemmoment auftaucht, ist es, dass man gar nicht mehr unbedingt zu irgendwie einem Buch greift oder zu einem Lexikon, wenn man eine Frage hat, sondern dass man ins Internet geht, googelt und dort auch schon nicht mehr unbedingt auf eine Textform zurückgreift, wenn man eine Frage hat. Sondern man schaut vielleicht auf YouTube, schaut sich Erklärvideos an, so alltägliche Probleme wie, wie schminke ich mich wie Popstar XY oder wie schneide ich eine Mango richtig. Also die Sachen sind sehr gefragt, aber natürlich werden auch wissenschaftliche Sachen in Erklärfilmen transformiert. Man sieht auf der einen Seite, wie führe ich eine vollständige Induktion, was sehr beliebt ist, oder auch, was ist ein Überwachungsstaat, die teilweise eine Klicks von über 1 Million haben. Dann haben wir uns eben gedacht, warum fangen wir nicht an im Schreibzentrum Sachen, die wir selbst, also die immer wieder vorkommen in den Schreibberatungen, dass wir die übertragen in Filmen. Das heißt ebenfalls auf dieses Medium Erklärfilm zurückgreifen. Jetzt darfst du.
Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt brauchen, oder? Hören Sie mich auch so? Ah, okay, alles klar. Ja, Stefanie Dreyfus ist mein Name. Ich leite das Schreibzentrum an der Frankfurter Goethe-Uni. Die Idee, sozusagen Erklärfilme für das wissenschaftliche Schreiben anzulegen, kam uns im Grunde bei einem Mittagessen, wenn ich mich richtig entsinne. Wir hatten halt im Schreibzentrum das Glück, damals noch eine Peer-Tutorin zu haben mit Birte, die über das Talent und die Fähigkeiten auch verfügt, um so gut zeichnen zu können, dass wir das tatsächlich auf die Beine stellen können. Genau, und wir haben über mehrere Gespräche auch unter Einbeziehung der Peer-TutorInnen-Gruppe am Schreibzentrum versucht, mögliche Themen herauszufinden, was Studierende so interessieren könnte, dass man das tatsächlich in einen Erklärfilm gießen kann. Sie sehen hier auch unser Werbematerial, da sind die Peer-TutorInnen auch abgebildet. Sozusagen, das ist für uns eine sehr interessante Zusammenarbeit auch, weil man als Peer-Tutorin selber noch studiert und sozusagen auch sehr nah dran ist an den Fragen und Problemen, die Studierende so im Studium bewegen. Wir hatten halt relativ schnell, glaube ich, auch identifiziert, dass man mit diesem studentischen E-Learning-Förderfonds eine Plattform zur Verfügung hat, die so ein Projekt dann auch mal finanziell möglich machen können und die auch sozusagen die Arbeitsbedingungen liefern, mit deren Hilfe man so einen Erklärfilm in die Tat umsetzen kann, denn Sie werden sich das vorstellen können, das ist nicht so ohne weiteres, hat man in einem Fachbereich oder am Institut einen Raum, in dem eine Kamera steht, die gut genug ist, oder dass man Möglichkeiten hat, die Dialoge, die den Inhalt erklären, sozusagen aufzunehmen oder wie auch immer. Also da hatten wir sozusagen hier an der Goethe-Uni auch einen Partner, der das möglich gemacht hat, indem wir in diesem Gebäude den Aufnahmeraum nutzen könnten, um diese Filme zu machen. Teile davon sehen Sie bereits jetzt hier stehen. Das wird auch nachher die Grundlage dafür sein, dass Sie sich selber mal ein bisschen ausprobieren dürfen. Frau Philippi war sozusagen die nicht nur Ideengeberin, sondern auch das ausführende Organ, was die Zeichnung angeht. Ich habe so ein bisschen im Hintergrund Projektkoordinierung gemacht und war dann geehrt, dass ich selber auch sozusagen meine Hand ab und zu mal zu sehen ist in dem Film. Ich durfte nämlich auch Zeichnungen legen. Das war für mich auch wiederum eine tolle Erfahrung, weil ich ein paar Jahre lang im Animationsfilmbereich für den Kika gearbeitet hatte und so also gerne auch mit animierten Inhalten zu tun habe. Habe ich noch was vergessen, Birte?
Vielleicht noch die Fördersumme, die wird wahrscheinlich noch relativ interessant sein.
Die weißt du aber besser als ich.
Genau, also ich glaube, wir hatten 5.012 Euro zur Verfügung, um dieses Projekt umzusetzen. Und das meiste ging eigentlich für das ganze Personal drauf. Also wir hatten bei den ganzen, mit den ganzen Hilfskräften, die bezahlt werden müssen, ich glaube, das war ein bisschen über 4.000 Euro. Und vom Material, dadurch, dass wir hier die Technik benutzen konnten, war eigentlich das Material eher Stifte, Papier. Solche Sachen wurden dann von Materialien angeschafft. Und von der Zeit sind wir mit den Hilfskräften nicht so gut hingekommen. Also ich habe irgendwann meine Überstunden nicht mehr mitgezählt. Also es ist sehr, also wir haben es auf, glaube ich, relativ hohem Niveau versucht zu machen und dadurch sind sehr viele Stunden einfach draufgegangen. Aber wir haben jetzt sehr viel über den Film gesprochen, was wir produziert haben. Vielleicht mal einen kleinen Einblick, wie solch ein Film bei uns aussieht. Ist der Ton hier an? Oder muss ich da irgendwo einen Lautsprecher anmachen? Sonst teste ich es einfach. Kommt was? Nein, es kommt kein Ton.
Sage ich mal in der Zwischenzeit noch was zu dem Ton. Also die Dialoge, die Sie dann jetzt gleich auch hören, also es ist natürlich kein Stummfilm, sondern es wird tatsächlich etwas erklärt, waren auch zwei Peer-Tutorinnen aus dem Schreibzentrum, die sehr enthusiastisch und ich finde auch schauspielerisch sehr gut diese Situation nachgespielt haben, dass sozusagen ein Student in die Schreibberatung kommt und sozusagen seiner Schreibberaterin so ganz klassische Herausforderungen im Schreibprozess schildert, nämlich ich habe eine tolle Idee, aber ich komme gerade nicht weiter oder ich habe so viele tolle Ideen, was mache ich jetzt oder ich bin im Schreibprozess stecken geblieben und habe so eine Art Schreibblockade, was würdest du mir da raten? Wenn ich den Aufnahmeprozess habe ich sozusagen auch begleitet. Das ging auch relativ schnell über die Bühne. Man muss dann halt schauen, wen hat man so greifbar, dass wir wollten authentisch, dass es eine studentische Stimme ist. Aber das sind natürlich jetzt keine professionell ausgebildeten Sprecher. Aber man kann auch mit einem gewissen Charme, finde ich, da durchaus über manche kleineren Hakeligkeiten hinwegsehen.
Jetzt von der Technik, also wir hatten uns für die Legetechnik entschieden. Das heißt, das werden wir nachher nochmal sehen, dass man Papiere einfach reinschiebt. Wir waren von der Ästhetik her gegen, dass das komplett am Computer passiert. Also viele Firmen machen solche Produktionen komplett am PC und animieren die Hand im Nachhinein. Oder dass es komplett nur computeranimiert ist und wir wollten halt so eine Anfassästhetik. Also dass man wirklich sieht, es ist selbst gemacht, es ist selbst gezeichnet. Zwar sind vielleicht Vorzeichnungen am PC entstanden, aber sonst ist alles per Hand gezeichnet.
Sieht vielleicht nicht so aus. Aber es ist alles von Birte.
Also ich habe die Originale auch dabei, die kann man sich nachher gerne mal anschauen, weil das werden Sie nachher merken, wenn Sie schieben. Ich habe jetzt Kopien dabei, die Sie schieben können. Wir haben relativ viel experimentiert beim Drehen. Wir haben halt dazugelernt, das war ja auch so der erste Dreh, den wir hatten, dass einfach von der Papierqualität es einfach Unterschiede macht, welches Papier man hat, ob es ein Karton ist, ob es ein Papier ist, ob das Papier, es sind so ganz einfache Sachen, wo nachher Probleme auftreten, wo man gar nicht gedacht hat, dass es ein Problem ist. Zum Beispiel, je nachdem, welches Papier es ist, klebt es an der Hand. Das heißt, man schiebt es rein und kriegt das Papier nicht mehr von der Hand. Also es ist so ganz, wo man so denkt, okay, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oder dass bei dieser Animation, weil sie halt so einfach ist, so bestimmte Sachen einfach per Hand auch rausgeschoben wird. Es wird relativ wenig bei der Postproduktion gemacht. Das heißt, wenn das fertig gedreht ist, wird eigentlich nur geschnitten und vielleicht noch an der Helligkeit was gemacht. Aber wenn sich irgendwas bewegt, zum Beispiel irgendwie das Eichhörnchen aus dem Hut kommt, das wird halt auch einfach, das ist ein Papier, ich kann es auch einmal zeigen. Das wird dann alles per Hand gebastelt. Das heißt, man hat hier einen Schieberegler, den man nicht sieht, und man schiebt es hoch, dass dieses Eichhörnchen rauskommt. Und das muss natürlich dann auch in einer Geschwindigkeit sein, die angemessen ist, dass das auch funktioniert. Das heißt, man ist da so ein bisschen am Basteln.
Man sieht das natürlich dann auch der fertigen Version nicht mehr an, wie viele Versuche wir gebraucht haben, damit zum Beispiel, das ist jetzt meine Hand mit der Uhr, dass die Uhr nicht wackelt oder dass sozusagen der Speer, der Bleistift so fliegt, wie er fliegen soll. Das hat uns doch die eine oder andere Stunde gekostet. Genau.
Ich kann das einmal zeigen.
Ja.
Genau, also jetzt sieht man jetzt gleich einmal die Kurzaufnahme, wie wir probiert haben, etwas zu legen. Und man sieht das auch gleich mal von oben, wie das ungeschnitten so eine komplette Szene aussieht. Also wir standen ähnlich wie da an einem Tisch und die Kamera kam ebenfalls von oben Und wie man sieht, ich schiebe immer diese Papier rein und vielleicht für jetzt für einen Laien denkt man so, warum schiebt sie ständig nach das Papier? Ich habe halt ein kunstpädagogisches Studium hinter mir. Ich hätte gern, dass das schön von der Komposition aussieht, dass es schön mittig ist. Und dadurch mussten wir halt ein paar Mal drehen, bis ich gemerkt habe, okay, das Papier muss da sitzen. Jetzt passt vom Bild alles her drauf. Und das hat halt immer ein bisschen Zeit gedauert.
Also die Herausforderung, warum wir uns da relativ viel Mühe geben, ist, dass wir, also Sie können sozusagen hinterher nicht mehr die Szenerie verändern. Das heißt, wenn Sie am Anfang, also wenn Sie am Schluss einen Fehler machen, müssen Sie die ganze Szene nochmal neu drehen. Und das war teilweise wirklich sehr aufwendig. Wenn der Fehler am Anfang passiert ist, war es nicht so schlimm. Aber wenn der Fehler beim vorletzten Gegenstand passiert, müssen Sie alles nochmal wegwischen und nochmal von neuem anfangen. Also das ist tatsächlich, darf man nicht unterschätzen als Faktor in der Zeitplanung.
Man könnte es jetzt bei der Postproduktion sozusagen wieder wegmachen, wenn jetzt irgendwie, man sieht jetzt hier, ich wische das einmal raus und natürlich vorbildlich bleiben bei mir Sachen auf dem Tisch liegen. Das heißt, die ganze Szene muss nochmal von vorne gedreht werden.
Und das wackelt, weil ich gerade so lache. Weil es nicht funktioniert.
Ja, also hier sieht man auch hier eine komplette Szene, wie oft wir es hoch und runter geschoben haben. Natürlich könnte man manche Sachen nachher nochmal an der Postproduktion nochmal machen, aber wir wollten halt diesen speziellen Look, dass es wirklich nicht am Computer wieder nachher reinmontiert ist, dass es sowas, ja, was Selbstgemachtes einfach hat von der Ästhetik. Ja. Vielleicht schauen wir uns noch die Szene an, dann könnten wir vielleicht nochmal hier vorne probieren, wie es ist, wenn man das reinlegt. Beziehungsweise sind noch Fragen da zur Produktion. Mhm. Ja?
Wurde der Ton immer parallel zu dem Hinlegen gemacht oder danach oder davor?
Also die Tonaufnahmen wurden vorher gemacht. Und wir hatten, ich kann mal nachher Storyboard rumgeben. Wir hatten unser Storyboard daneben liegen und hatten bestimmte Schlagwörter und wussten die Reihenfolge, wie es reinkommt einfach. Aber wir haben nicht den Text vorher gesprochen, weil es wird nachher... Ich habe nachher die Postproduktion auch gemacht und habe beim Schnittprogramm immer nur die Sequenz, wenn ich reinschiebe, geschnitten. Das heißt, ich konnte es halt genau takten, wann jemand was sagt und wann nicht und habe das dann so zusammengeschnitten. Ja. Und vielleicht ist es interessant beim Storyboard, ich kann das vielleicht, kann man eine Seite rumgeben. Cool. Vielleicht auch von der anderen Seite noch eins. Ja. Das, man sieht vielleicht, halte das jetzt hier mal einmal hoch, wir haben oben immer das Bild gehabt, wie es nachher wahrscheinlich in der Endfassung aussehen sollte, von der Komposition her und was reingeschoben wird, haben in der Mitte den Text und da werden halt bestimmte Schlagwörter einfach markiert, damit ich wusste, genau auf diesem Schlagwort kommt folgendes Bild rein. Und unten ist sozusagen so ein bisschen in Kursiv gedruckt, was so passieren sollte, wenn sich irgendwas bewegt, wenn da irgendein Geräusch bestimmtes kommen sollte, wo das halt in der dritten Spalte vermerkt.
Genau, da hat meine Hand gewackelt mit der Uhr, musste ich nochmal neu machen, wobei das ging, da konnte ich nur die Uhr neu reinschieben. Genau. Wieder gewackelt, wieder raus. Also sie... Ich würde es jetzt nicht mit meinem fortgeschrittenen Alter erklären, aber es ist schon auch sozusagen, wenn man so ein bisschen unsicher ist, man muss sich das trauen. Also man muss sozusagen immer sehr forsch eigentlich die Sachen reinschieben und nicht denken, oh je, hoffentlich geht's gleich gut.
Ja, aber man sieht ja auch an der Bewegung, dass die Geschwindigkeit nochmal hochgestellt worden ist nachher bei der Postproduktion. Wir haben nicht so schnell reingewicht, sondern es wurde im Nachhinein nochmal von der Geschwindigkeit hochgedreht. Und wenn man unsicher ist und wackelt mit der Hand und das dann nochmal schneller macht, hat man so das Gefühl, man ist total tattrig und man hat dieses, wirkt sehr unruhig. Und deswegen war es halt uns wichtig, dass man sehr bestimmt das Papier reinlegt und dass es da nicht schon irgendwie Wackler gab und was auch immer. Da haben wir halt beim Dreh drauf geachtet. Ja, vom Dreh her, also wir haben, ich glaube, beim ersten Mal 5 Stunden gedreht für einen Film und sind aber, weil wir halt noch keine Erfahrung einfach hatten, wie es funktioniert, beim nächsten Mal ging es auch deutlich schneller. Also weil wir beim ersten Mal, glaube ich, wir wussten manchmal nicht, wie wir es am besten machen und haben sehr viel experimentiert.
Und das Endergebnis, die Filme sind 5,5, 6 Minuten lang, nur damit sie einen Anhalt haben.
Und der erste Film ist seit 2 Monaten, glaube ich, online und hat, ich glaube, über 800 Klicks im Moment. Also ist relativ gut.
Worum geht es in diesem Film?
Ich glaube, der im Moment online ist über Schreibstrategien. Vielleicht willst du was zu sagen?
Also den ersten Film, den wir jetzt schon publiziert haben, der auch auf YouTube angeschaut werden kann, erklärt im Grunde verschiedene Strategien, mit denen man in der Wissenschaft schreiben kann. Und genau, was sind Schreibstrategien? Und eben diese Standardsituation, ein Student muss eine Hausarbeit schreiben, weiß nicht so genau, wie er anfängt und fragt seine Kommilitonin und Peer-Tutorin in der Schreibberatung, ja, wie kann ich jetzt mit dieser Aufgabe besonders umgehen? Und die bankt, wenn man so möchte, ein bisschen diese Mythen, die sich um das wissenschaftliche Schreiben ranken, nämlich dass man so eine perfekte Endversion in einem Rutsch erstellen kann, ohne überarbeiten zu müssen und so weiter. Und das sind tatsächlich auch Fragen oder stereotype Vorannahmen über das Schreiben, die uns immer wieder begegnen und denen wir auf diese Art und Weise begegnen wollten. Und finde ich sehr schön visuell umgesetzt über so eine Typologie, also dass man sagt, verschiedene Schreibstrategien, also wie zum Beispiel das Eichhörnchen, das ist so ein Typus, der sammelt erstmal gerne ganz viel Literatur und wenn er an einer Stelle nicht weiterkommt, hüpft er in eine andere Stelle und schreibt da weiter, so ein bisschen nach dem Lustprinzip. Kann man mal ausprobieren, besonders wenn man sozusagen sonst eher dazu neigt, eine Gliederung zu verfassen und die so Punkt für Punkt abzuarbeiten und da so ein bisschen den Spaß an der Sache verliert.
Genau, also der zweite Film geht über was ist Schreibberatung und was eigentlich ganz interessant war, dadurch, dass wir hintereinander gedreht haben, war es eigentlich ganz schön, dass wir so einen Lerneffekt einfach hatten, dass man hier sozusagen, wir haben das erste Mal gedreht, haben gemerkt, so manches funktioniert nicht so richtig oder wir haben auch eine Szene, da passiert überhaupt nichts im Film. Da haben wir gemerkt, wir haben viel zu viel Text und es ändert sich nichts im Bild und das ist so ein bisschen, da haben wir auch gemerkt, wir brauchen einen bestimmten Rhythmus, wann wir Bilder reinlegen, dass es halt auch einfach interessant bleibt. Und das konnten wir natürlich dann im nächsten Film einfach besser umsetzen. Ist noch irgendwie eine Frage zur Produktion oder, ja?
Ich verstehe das nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich würde im Vorfeld würde ich filmen und dann im Nachhinein vertonen, weil da kann man ja zu dem Film die Audiospur aufnehmen. Man sieht ja, was passiert. Und spricht dann zu dem, was man sieht. Wenn ich das jetzt verstehe, haben Sie im Vorfeld ein Audio aufgenommen und zu dem Audio wird das dann parallel abgespielt? Hört ihr das im Hintergrund?
Oder nein.
Wie klappt das da von dem Timing? Also stellt mir das relativ kompliziert vor.
Nee, es ist...
Ein Audio, was ich nicht weiß, also das gibt's zwar und jetzt lege ich irgendwelche Bilder da auf den Tisch und das muss rasen.
Nee, so haben wir es natürlich nicht gemacht. Also der Text stand ja komplett, also wir hatten das Storyboard komplett neben uns liegen und ich wusste ja, das war ja auch der feststehende Text schon. Und ich wusste, bei den Begriffen kommt das rein. Also wir hatten eine genaue Reihenfolge, welches Bild wann reinkommt. Und wir hatten ja keine perfekte Aufnahmemöglichkeiten. Das heißt, das Blatt Papier musste nachher nochmal ein bisschen weißer gestellt werden, solche Sachen. Und deswegen ist es besser, man nimmt nur die reine Bewegung mit, die man schneidet. Das heißt, man sieht nicht die volle Szene, die wir gelegt haben. Die hat manchmal vielleicht mehrere 5 Minuten gebraucht, weil manches nicht funktioniert hat und wir nochmal rausgemacht haben. Sondern es wurde zum Beispiel, wenn ich irgendwie einfach ein Bild reingeschoben habe, wurde nur diese Bewegung, wie ich ein Bild reinschiebe, genommen. Und wenn ich wieder meine Hand rausnehme und das war der Schnitt. Und diesen Schnitt, diese paar Sekunden, habe ich dann auf den Satz, der gepasst hat, reingemacht.
Genau. Und Sie dürfen das nicht verwechseln mit Animationsfilmen. Also das war halt der Bereich, in dem ich mich auskenne. Da ist es anders, sozusagen, auch wenn Sie synchronisieren. Da haben Sie einen existierenden Film und die Synchronsprecher müssen perfekt synchron auf diese Bilder sprechen. Aber hier haben wir keine Sprecher in dem Sinne, sondern es passiert eine Handlung, die illustriert, worüber gerade gesprochen wird. Und da sind Sie eigentlich flexibler. Und es war sozusagen einfacher, hinterher die Bilder zu schneiden, als unsere Peer-Tutoren und Peer-Tutorin dazu zu bringen, punktgenau, sekundengenau auf diese fertige Szene zu sprechen. Das wäre viel schwieriger gewesen, weil das keine professionellen Schauspieler sind. Also man geht dann eher von dem fertigen Text aus, da ist alles drin, was man haben will. Und Birte hat sozusagen die Inhalte visualisiert und konnte das hinterher dann schneiden, ein bisschen länger machen, kürzer.
Genau, also das ist gepackt. Auch noch mal ändern.
Ja.
Okay.
Und wäre das sehr kompliziert, die Geschwindigkeit des Bildes zu ändern? Also kann man das langsamer oder schneller machen?
Ja. Das ist, also ich will jetzt nicht ungern jetzt Werbung machen, für was ich geschnitten habe, aber es ist eigentlich wirklich kein Problem. Also es ist ein Klick, dann wird die Geschwindigkeit nochmal langsamer und schneller, das ist überhaupt kein Problem. Also die ändert sich auch teilweise im Film. Ich weiß nicht, wenn man da genau drauf achtet. Je nachdem, als wir dann gemerkt haben, dass dann jemand eine Pause gemacht hat beim Sprechen, das habe ich natürlich nicht mit berücksichtigt. Das heißt, da habe ich mal es langsamer reingeschoben oder mal schneller. Beziehungsweise das im Nachhinein einfach nachreguliert. Ja.
Und aus künstlerischen Gründen interessiert mich noch, gab es lebende Vorlagen für die Personen?
Ja, natürlich. man sieht es wahrscheinlich teilweise. Also ja, es bin ich. Ich habe halt eine Vorlage gebraucht zum Zeichnen. Mhm. Es ist für mich einfacher, wenn ich weiß, es gibt Vorlagen und dass ich da mich hinsetzen kann, weil wir hatten ja schon einen bestimmten Stil im Schreibzentrum von den Werbungen, wie bestimmte Sachen aussehen. Und dadurch braucht man halt von der Bewegung her einfach schon ein Vorbild. Ja.
Also der männliche Student ist dein Mann?
Genau, also es ist nicht weit gegangen mit der männlichen Person, ja.
Ich meine, ein Eichhörnchen ist ein Eichhörnchen, da braucht man nicht unbedingt ein lebendes Vorbild. Aber ja, also das kommt auch so ein bisschen... Was? Ja. So ein bisschen abhängig von der Person, die das sozusagen visuell umsetzt, wie die Person gerne arbeitet. Aber da kann man ja sozusagen drauf eingehen.
Also ein Comic hätte ich wahrscheinlich ohne Vorlage machen können, wenn das halt vereinfachte Figuren sind. Aber dadurch, dass von der Werbung her schon beim Schreibzentrum das sehr genaue Personen sind, habe ich dann gedacht, naja gut, ich wollte jetzt keinen anderen Peer-Tutoren die ganze Zeit zwingen, irgendwelche Bewegungen oder irgendeine, sie sitzen dann abzufotografieren. Also ich habe auch mit Fotovorlagen gearbeitet, war ich dann diejenige, die dann immer irgendwelche Positionen eingenommen hat.
Kurze Frage zu der Szene, das gerade ist. Man zeichnet direkt auf dem Papier und wischt das ab. Wie geht das?
Das ist, ich habe direkt auf der Unterlage gezeichnet. Die Unterlage wird mit abgewischt. Ah, okay, ja.
Das ist tatsächlich aber, das waren ein bisschen unsere Angstszenen, weil wir nur eine bestimmte Anzahl von weißen Papieren hatten, die sehr teuer sind.
Sind sehr gut aus.
Ja, aber das, also man sieht es nicht, aber ich habe, glaube ich, an der
Anzahl
das ganze Papier dann weggerissen. Das mussten wir auch sehr genau timen und mit 1, 2, 3 Ansagen und dann ziehen, damit es so klarkommt. Ne? Und auch, dass Birte unterschrieben hat und dann mit dem Stift, das konnten wir nur einmal machen, weil wir nicht mehr Papiere hatten.
Was für Papier haben Sie denn dafür verwendet?
Es ist ein etwas festeres Papier. Ich kann mal ein Papier rumgeben, dann merkt man wahrscheinlich auch den Unterschied.
Also kein normales Kopierpapier.
Nee, es ist schon fester. Also wir hatten das Problem, beziehungsweise ich habe beim Zeichnen schon gemerkt, also nicht auf die schwarze Fläche bitte, das ist Tusche. Deswegen, die kann auch, wenn man jetzt nasse Hände hat, auch verwischen. Ich habe halt relativ viel experimentiert mit dem Zeichnen, was jetzt gut funktioniert, ob normales Druckerpapier gut ist oder ob mit welchen Stiften ich zeichne. Und mir kam es am besten vor, dass es etwas festeres Papier ist, weil es nicht so an den Händen klebt. Also das war für mich schwierig, dass es hier einfach ist. Auch vor allem, je nachdem, was man, auch wenn man Stifte ausschneidet, die sehr dünn sind, wenn das kein festes Papier ist, dann biegt sich das. Und vor allem, das sieht man ja nachher auch vom Licht und Schatten her, dass sich das nochmal hochbiegt. Und das war halt bei dem Papa einfach am besten.
Entschuldigung, was ist das denn für Papier?
Es ist einfach, ich glaube, dickeres Pappkarton ist das, so weißes. Das kriegt man in ganz normalem Zeichen.
Pappkarton?
Genau.
Es,
ich kann auch gleich, warte, das ist von, ich kann auch die Firma nennen, ich muss mal gerade gucken, das ist bei mir im, irgendwo habe ich die.
Aber es gibt ja so Papierqualitäten wie Tonpapier ist dünner wie Plakatkarton und so weiter, gibt es ja. Also, da gibt's,
also es ist Zeichenkarton, es ist Bösner Zeichenkarton ist das. 50, glaube ich. Ich kann aber gleich nochmal nachgucken.
Also es fühlt sich deutlich unter 100 Gramm an.
Also ich glaube, es war 50 Gramm. Ich glaube. Obwohl wahrscheinlich habe ich. Okay, es heißt hier Zeichenkarton einfach nur. Bösner Zeichenkarton ist das. Also wir hatten auch Skizzenblöcke und alles ausprobiert. Ey, das steht nicht mehr. Also Bösner Zeichenkarton. Also mehr. Sind noch irgendwie Fragen zur Produktion sonst?
Und die Software, wo wir das jetzt nachher
schnitten? Von Adobe Premiere komplett, ja.
Okay.
Ja.
Wäre da auch eine andere? Also jetzt nochmal Adobe Premiere, das ist jetzt schon ziemlich hochklassisch. Es gibt ja auch noch ein etwas kleineres Produkt. Wäre das auch gegangen?
Wäre wahrscheinlich auch gegangen. Mhm. Also dadurch, dass ich arbeite in der Kunstpädagogik, in dem Fachbereich, wir arbeiten halt nur mit Adobe-Programmen und deswegen kannte ich mit diesem Programm aus. Natürlich kann man da wahrscheinlich auch mit Freeware-Software, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber es wäre wahrscheinlich auch kein...
Premiere-Element.
Würde wahrscheinlich auch gehen. Also ich habe...
Wesentlich billiger.
Genau, also ich habe bei der Postproduktion wirklich nicht viel gemacht. Deswegen war der Dreh halt auch einfach aufwendiger. Ich habe halt eigentlich nur geschnitten und die Helligkeit nochmal nachreguliert und den Ton abgestimmt. Das war das Einzige, was ich in der Postproduktion gemacht habe, was sich so einfach anhört, ist aber am Anfang ein bisschen eine Ewigkeit gedauert hat, dass es funktioniert hat. Aber das war das Einzige, was ich in der Postproduktion gemacht habe. Es wurde im Nachhinein nichts mehr animiert oder ja, Ähnliches. Ja, das würde ohne Probleme gehen.
Da kriegt man halt die ganzen grundlegenden
genau, ja. Es wäre wahrscheinlich sogar einfacher, also kann ich mir vorstellen, dass es von der Auswahl einfach einfacher ist. Wenn sonst keine Fragen sind.
Ja. Ich habe noch eine Anmerkung an euch. Ich glaube, ihr alle habt gesehen, mit welchem Engagement, mit welchem Spaß und welcher Lust da gearbeitet wurde. Und so kommt dann auch das Ergebnis. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr habt nämlich einen eingeladenen Vortrag bei den nordrhein-westfälischen Verwaltungsfachhochschulen. Das ist am Wochenende bei mir eingekommen und ich schicke es euch weiter.
Okay.
Also wir wollen auch, also es wäre mir nochmal ein Anliegen, natürlich einerseits sie zu animieren, sowas mal zu probieren. Wenn man einen Partner an seiner Institution hat, der einen da auch unterstützt, ist das auch absolut machbar. Es ist halt, jetzt bei uns war es sozusagen auch eine glückliche Fügung, dass wir zum einen Birte hatte, die sozusagen einfach das Zeichnerische auch so gut hinbekommt. Und wir hatten das wurde eben gerade nur eingeblendet, natürlich den Ton. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesagt, aber wir hatten eben diese eine Peer-Tutorin, die aus Zufall eben nebenher auch bei einer Radiostation arbeitet, wo wir dann freundlicherweise deren Studio sozusagen benutzen durften. Da hat man kurz eben die Kopfhörer mal an der Stelle gesehen. Und diese Peer-Tutoren konnte das halt, nee, die kommt auch mit diesem Schnittprogramm wiederum zurecht. Das ist aber auch Freeware, Audacity nennt sich das. Und die konnte sozusagen die Tonspur schon bereits perfekt vorbereiten. Und dann haben wir noch Geräusche dazugefügt, die irgendwie uns passend erschienen in Kooperation mit Birte. Und dann konnte Birte diese Tonspuren sozusagen als Vorlage dann dafür nehmen und die anpassen in das Schnittprogramm rein. Also das ist auch, gerade jetzt sind wir dabei, ich habe eine Kollegin aus einem Schreibzentrum in den USA, die diesen Film so toll fand, die jetzt also freiwillig in den Weihnachtsferien, die kann perfekt Deutsch, hat sie das Drehbuch ins Englische übersetzt und hat uns halt angeboten, dass ihre Peer-Tutorin das aufnehmen. Das hat sie jetzt gemacht. Man hört aber Straßengeräusche von L.A. im Hintergrund. Das ist nicht so toll. Und jetzt gucke ich gerade, ob in der Anglistik einfach ich zwei Native Speaker unter den Studenten finde, dass wir eine englische Version haben, was natürlich diese Reichweite dieses Projektes nochmal extrem potenziert, dass wir es nämlich auf YouTube dann auf Englisch auch haben und im Grunde jeden dann, den es interessiert, der des Englischen mächtig ist, sich anschauen kann. Also das ist sozusagen unser nächster Schritt, weil ihr das als Projektteam auch nochmal im Juni auf einer internationalen Konferenz in Tallinn in Estland, werden sie dieses Projekt vorstellen, das ist sozusagen die gesamte Schreibdidaktik-Welt, die sich das dann anschaut. Also da werden sicherlich auch nochmal Nachfragen kommen, wie können wir das vielleicht bei uns realisieren, was sind eure Erfahrungen?
Vielleicht ganz kurz, weil Sie das ja auch angesprochen haben, denn das Thema Zeitaufwand, der dahinter steckt. Ich bin Lehrbeauftragter auch an der Universität Jena, an dem Fachgebiet interkulturelle Wirtschaftskommunikation, die sehr viel machen mit dem Bereich Multimedia-Lernen und da wird momentan auch dieser Intercultural Campus drüber laufen gelassen und da werden die Studenten aktiv mit eingebunden. Also wenn Sie sich fragen, wie man sowas machen kann, auch mit begrenzten Zeitressourcen, alternative Projekte, dass man zum Beispiel Projektarbeiten macht und Studenten quasi zu bestimmten Themen solche Sachen halt selbst erstellen lässt. Also vor angefangen von der Drehbuchentwicklung bis hin zur Umsetzung. Also in Jena bin ich sehr ausgeweiftes Multimedia-Zentrum, wo die dann auch damit arbeiten können, wo sie die Unterstützung kriegen für diese ganzen, sag ich mal, posttechnischen Produktionen, Zusammensetzungen. Aber sowas kann man machen und das, denke ich, ist, glaube ich, für die Lehre ganz wichtig, dass man alternative Formate überlegt zu entwickeln. Statt nur Klausuren oder mal eine Hausarbeit, eine Projektarbeit zu machen und zum Beispiel im Sinne von nachhaltigem Lernen für zukünftige Generationen Studierende, solche Kurzfilme, 6, 7, 8 Minuten erstellen lässt und dann sehen die auch, da bleibt was und die machen das in der Regel, das ist meine Erfahrung, mit sehr großem Engagement Und ob das jetzt auf YouTube ist oder auch an eine Lernplattform eingebunden wird, man kann auch beides versuchen zu realisieren, ist eine tolle Möglichkeit. Kannst du nur an Mutter und meinen Dingen zu denken.
Vielen Dank.
Aber vielleicht können wir noch zu dem Arbeitsaufwand noch mal was sagen, zu den Stunden.
Also wie kam, ich glaube, die den Text geschrieben hat und die Tonaufnahmen gemacht, ich glaube, die hatte 50 Stunden und die beiden Sprecher jeweils 25 Stunden, die sie ausbezahlt bekommen haben. Und bei mir sind die Stunden explodiert. Es lag aber auch so ein bisschen daran, dass ich mit der Zeichnung ein wenig über die Stränge geschlagen bin, dass ich da sehr perfektionistisch rangegangen bin und vieles nochmal verworfen habe. Und wir haben die Organisation einfach unterschätzt. Diese Abstimmung zwischen den Leuten, dass das funktioniert. Und ja, also ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört bei über 100, auch bei der Postproduktion, weil ich musste mich ja selbst erstmal reinarbeiten. Da ich aus der Kunst komme, ich mach sonst Zeichentrickfilme, die komplett animiert sind und habe aber vorher noch nie Erklärfilme gemacht. Und da musste ich mich erstmal reinfinden. Es wurde nachher beim zweiten Film auch deutlich kürzer von der Postproduktion. Es ging halt auch viel, viel schneller und viel besser. Ich wusste, was ich mache. Aber am Anfang, um es reinzufinden, war es halt schon sehr anstrengend. Aber es lag auch daran, dass wir, glaube ich, einen relativ großen Ehrgeiz einfach hatten, wie das Projekt nachher aussieht.
Ich denke, wenn man, sagen wir mal, Studierende mit reinbringt und aus deren Lebenswelt die Sachen erstellen lässt, es ist erstens sehr authentisch und da wird es auch sehr stark angenutzt und angeschaut. Es geht, glaube ich, nicht nur um Perfektionismus im Detail.
Definitiv.
Sondern es geht darum, dass es eine Hilfestellung bietet, dass es irgendwo auch ein bisschen Spaß macht und dass irgendwie was bleibt.
Vor allem die Zeichnungen müssen ja gar nicht so aufwendig sein. Das,
Also wir machen jetzt, wir in der Mathematikdidaktik, wir machen das, fangen jetzt damit an, mit so ein bisschen was Erklärvideos oder Inputvideos haben wir es genannt, die von Studierenden gemacht werden, für eben Lernumgebungen, die dann mit Kindern zusammen durchgeführt werden. Und die haben ja noch viel einfachere Möglichkeiten von der PowerPoint mit Hochbild, wo da drauf gerät. Also die lassen wir einfach offen, wie sie es machen können. Werden wir vielleicht einen Antrag stellen, dass wir da noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen. Das wäre eine Anleitung für die Studierenden, aber die machen das mit großer Freude. Ich kann das nur unterstützen. Also wir haben da nur tolle Erfahrungen damit und denen macht es sehr viel Spaß. Und es sind wirklich auch solche kleine Videos, die dann wirklich, glaube ich, Kindern, wenn die anhören, da geht es dann, was ist Achsensymmetrie, dann wird was erzählt, dann wird da so ein Boot durchgeschoben und was weiß ich alles, was die sich überlegen. Und ich denke, dann können die sich das angucken und können dann in der Lernumgebung dann wirklich arbeiten, die Kinder, also so quasi als Input. Also haben wir alles mal so jetzt mal ausprobiert und was wir feststellen ist, die Motivation ist riesig. Wir schrauben halt die Ansprüche herunter, weil die Möglichkeiten der Studierenden sind ganz unterschiedlicher Art. Dass dann natürlich, wenn die das dann im Seminarraum schon, wenn wir Zeit geben, dann fährt er halt auch oder ist irgendwie ein Geräusch oder was. Also das ist dann einfach so, das kann man dann eben nicht perfekt machen, aber ich denke, die Idee und dass sie das mal machen, wir kriegen da nur positive Rückmeldungen.
Ja, und ich denke, es geht auch darum, wenn man muss einfach sagen, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man an den Themen rangehen kann. Das ist noch nicht fertig. Und also in Lehmann zum Beispiel wird momentan also eine multimediale Großlernumgebung aufgebaut. Mhm. Die arbeiten auch mit Brezi, das muss programmiert werden. Da hat
Brezi hat auch schon mal eben.
Da hat das Ministerium jetzt ganz viel Geld, sehr hohe Summen dafür gegeben, damit das aufgebaut werden kann für ganz unterschiedliche Fächer. Und da ist die Aufgabe dann, gerade von Studierenden oder auch von Lehrenden, unterschiedliche Dinge zur Verfügung zu stellen und zum Beispiel auf einen selben Sachverhalt ganz unterschiedliche Perspektiven zu zeigen. Und das wird mit einem riesen Engagement von allen Seiten angegangen. Und ich denke, da bieten sich gigantische Potenziale für die Zukunft. Und das geht dann auch so ein bisschen in den Bereich, was ja momentan überall aktuell diskutiert wird, URE, Open Education Resources, die man dann untereinander austauschen kann, weil eben einfach die Ressourcenbegrenztheit da ist und nicht jeder alles erstellen kann, sondern dass man dann halt reziprok guckt, was kann man vielleicht von anderen irgendwie nutzen oder auch was anderes zurückgeben kann.
No. Dann.
Willst du noch?
schieben?
Ja, ja.
Das genau. Später.
Wer will schieben?
Also, das Freiwillige.
Das war der Theorieteil.
Das war der Theorieteil.